Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und ich habe hier heute zwei Gäste, mit denen ich schon mal in meinem anderen Podcast Pommesgabel sprechen durfte. Damals, 2021, war es zum damaligen Release Radiant. Und dieses Mal ist ein neues Release vor der Tür. Ich spreche mit Phil und Steven von The Sleeper. Hallo Phil.
Hallo.
Und das ist Stevens Stimme. Hallo.
Hallo.
Wir wollen gleich noch über euer kommendes Release Veil sprechen. Vorher machen wir aber, was wir hier in diesem Podcast immer tun. Wir spielen eine Runde Themenroulette. Themenroulette heißt der Zufallsgenerator, den ich von Flo geklaut habe, nachdem er den irgendwann mal von Kai geklaut hat, spuckt mir gleich ein Thema aus, über das wir dann 10 Minuten lang sprechen. Nach 10 Minuten gibt's einen harten Cut, egal ob wir mitten im Satz, mitten im Wort sind. Danach müssen wir über dieses Thema schweigen, dürfen auch nie wieder, zumindest on air, nicht darüber reden. Dann sprechen wir ein bisschen über euch und dann machen wir noch eine Runde Themenroulette. Seid ihr bereit?
Jo.
Natürlich.
Das Thema für diese Runde Themenroulette ist zu alt für sowas. Erste Reihe, TikTok, Dixi-Klo, Lautstärke, Aftershow-Partys. Ich starte mal den Timer und würde aber sagen, da uns jetzt gerade so viele Einzelworte um die Ohren geschlagen wurden, nach und nach arbeiten wir das ein bisschen ab. Fang an mit erste Reihe. Phil, bist du zu alt für die erste Reihe?
Ich frage mich gerade, ob ich für die erste Reihe jemals in dem richtigen Alter war, weil mich das immer ganz vorne total angekotzt hat. Ich war schon immer so dieser Nerd, den auch so alles rundrum so um Gig interessiert und was macht so die Technik im Hintergrund. Und ich habe eigentlich immer irgendwie den FOH-Platz mit dem Mischpult gesucht und dem Lichtmischer und allem drum und dran, um zu gucken, was machen die denn so während der Show. Zumal man an der Stelle immer den besten Sound eigentlich hat. Deswegen habe ich immer so diese Ecke gesucht. Erste Reihe war irgendwie nie so ganz mein Ding.
Kann ich auch empfehlen, wenn man nicht ganz vorne mit dabei sein will. Also ich bin gerne vorne mit drin, war jetzt aber die letzten paar Jahre entweder schwanger oder habe mein Kind gestillt. Also nicht vor Ort in der Venue, aber trotzdem ist man ja dann körperlich ein bisschen anders unterwegs. Und deswegen habe ich mich dann auch immer zum FOH gestellt und fand den Sound da auch immer. Habe es da sehr genossen. Wie ist es bei dir, Steven? Warst du erste Reihe-Typ?
Also heutzutage kommt es ein bisschen drauf an, wenn so ein Wellenbrecher da, so eine Barriere, ist es gut, weil kann man sich festhalten. Das ist dann wieder eher altersgerecht.
Aber ich muss da kurz einhaken. Ich habe mir da schon so oft fast die Hand gebrochen, weil die Leute dann von hinten schubsen. Und wenn man dann springt und da reingedrückt wird, das kann ganz schön wehtun.
Naja, es gab mal irgendein Konzert in Jena, hat jetzt gerade nichts mit dem Thema, also nicht direkt damit zu tun, aber es gab mal ein Konzert in Jena im F-Haus und da ist an der Bühne vorne so eine kleine Kante und da hatte jemand seinen Finger drauf und da ist dann irgendjemand draufgetreten und dann war der Finger ab. Ich weiß gerade nicht mehr, bei welcher Band das war.
War das nicht Suicide Silence?
Weiß ich nicht, kann sein, ja. Jedenfalls, ich war früher, als ich so angefangen habe, auf Konzerte zu gehen, waren es so hauptsächlich Hardcore-Konzerte. Und da war ich noch in einer Phase, wo ich irgendwie bei Bands, die ich wirklich sehr gut fand, vorne, immer sehr weit vorne stand, um irgendwie mitzusingen und da auch mal auf die Bühne zu gehen. Deswegen war ich früher schon so ein Erste-Reihe-Typ, aber eher aus dem Grund, weil ich halt irgendwie mitsingen wollte und irgendwie nah dran sein wollte. Mittlerweile bin ich auch eher Typ FOH, weil dort ist der Soundmann, der den Sound für die Stelle dort am besten mixt und dort klingt es, glaube ich, am besten und man hat halt einfach alles im Blick. Deswegen bin ich auch Team FOH.
Und Phil, warst du nie als Gitarrist irgendwie der Typ, der sagt, ich muss mich jetzt vorne hinstellen und gucken, ob ich mir noch was abschauen kann? Das kenne ich von meinem Gitarristenkumpel Tobi, der hat das immer gemacht.
Ja, auch. Aber meistens bei den Bands, wo ich war, war ich ja so riesen Fan und Nerd, dass ich das eigentlich sowieso alles schon wusste, was die da machen, weil ich einfach jedes YouTube-Video und jeden Rig-Rundown und so schon gesehen habe. Ich habe dann meistens immer vor den Gigs, oder mache ich heute auch noch, checke ich immer ab, hat sich irgendwas am Rig geändert, ist ein anderer Amp oder irgendwelche neuen Bodentreter oder irgendwas. Und ansonsten weiß ich alles schon und kann mich ganz beruhigt nach hinten stellen.
Okay. Wie ist das für euch als Perspektive? Ihr seid ja beide auch Sänger bzw. Vocalist, sage ich jetzt mal. Ob du dich als Sänger bezeichnen würdest, Steven, weiß ich jetzt nicht. Oder als Shouter oder wie auch immer.
Ja, irgend sowas.
Genau. Wie empfindet ihr da die erste Reihe? Seht ihr die? Nehmt ihr das wahr?
Also ich finde es immer ganz geil, eine erste Reihe zu haben, wenn man das sind so Leute, mit denen man halt dann direkt interagieren kann. Deswegen mag ich sehr, eine zu haben. Man hat ja immer mal Konzerte, wo die Leute erst am Anfang ein bisschen weiter wegstehen, dann kommen sie aber mit der Zeit dann ran. Also ich bin, wenn ich auf der Bühne stehe, ganz groß pro erste Reihe, weil das sind Leute, die haben Bock, die stehen da vorne, die wollen mitmachen oder uns irgendwie kennenlernen, wenn sie uns noch nicht kennen und haben halt einfach Bock mitzumachen und mit denen kann man halt cool interagieren. Das gibt dann immer so eine ganz schöne Energie. Deswegen bin ich da pro erste Reihe.
Ja. Bei mir genauso. Also man hat dann immer mal so ein, zwei Leute, mit denen man dann einfach auch so einen Direktkontakt sogar während des Gigs dann irgendwie aufbaut und dann irgendwie Blicke austauscht oder irgendwas Witziges macht oder sowas. Und das macht's dann eigentlich auch immer total schön. Vor allem, weil man die Leute halt überhaupt nicht kennt und dann kommen die vielleicht dann noch an den Merch-Stand und dann hat man irgendwie noch ein cooles Gespräch danach und so. Und es ist ja auch bei uns, gibt ja auch da auch so ein paar Gitarrenparts und so, die halt anspruchsvoll sind und dann hat man da irgendwie vorne eben Leute stehen, so wie ich, dann so totale Nerds, die dann da drauf gucken, denken sich, oh krass, was macht denn der da? Und ja, das ist immer total witzig. Also ich bin auch pro erste Reihe.
Ja, wir hatten beim Euroblast mal einen, der war sehr pro erste Reihe und hat sich aber auch sehr oft auf die Bühne gestellt. Das war dann manchmal ein bisschen anstrengend.
Der war Reihe 0 quasi.
Der war Reihe 0, naja. Ja, genau. Oh, verdammt, ja, stimmt. Aber wie gesagt, sonst erste Reihe sind immer die coolen Leute.
Wie ist es mit TikTok? Macht ihr TikTok? Habt ihr TikTok privat für die Band?
Also ja, wir haben TikTok. Aber das zum Thema zu alt dafür. Also wir laden da auch Sachen hoch oder so, aber wir bespielen das gar nicht so krass, weil es für uns in dem Status irgendwie gerade auch keinen Mehrwert hat. Und wir sind jetzt auch nicht so die TikTok-Band, würde ich mal so behaupten. Also gut, ja, was ist eine TikTok-Band? Aber wir haben ja schon mal gemerkt, wir sind nicht so die, die halt fancy permanent irgendwie sich mit der Selfie-Kamera filmen und dann sagen, hey Leute, das sind wir halt überhaupt nicht. Mhm. Und privat ist es halt so, ich habe TikTok, aber es ist schon krass, was man da für so einen menschlichen Wahnsinn dann sieht. Wenn man dann so länger scrollt, so, dann irgendwann macht der Algorithmus irgendwie einen Cut und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich scrolle in die Hölle. Das ist total abgefahren. Und dann denke ich mir dann, bin ich zu alt oder sind die einfach alle verrückt geworden oder beides? Ich weiß es nicht. Ja.
Ich finde TikTok ganz furchtbar. Ich habe die App drauf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie reingeschaut habe. Bei uns als Band, der Content, den TikTok fordert, den können wir im Grunde eigentlich de facto gar nicht liefern, weil wir nicht die Typen dafür sind. Dann wäre es irgendwie unauthentisch, da so irgendwie uns selber da ein paar Sekunden da in so Snippets zu zeigen. Deswegen ist es für uns als Band gar nicht so wichtig. Und privat finde ich, ist das die, neben LinkedIn, was die absolute Hölle ist, das zweitschlimmste soziale Netzwerk, so für mich persönlich.
Ich nutze es auch nicht, weil ich mein Telefon immer im Stummmodus verwende und für den allermeisten Content dort braucht man einfach den Ton und deswegen macht es für mich einfach herzlich wenig Sinn, das zu benutzen. Wie ist es mit Dixi-Klos? Ich muss sagen, bei Dixi-Klos, ich fand die früher ekliger als heute. Also heute benutze ich die halt und fertig ist. Da bin ich früher zu jung für den Scheiß gewesen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich war beim letzten Gig, wo wir dann Oetting auf dem Festival gespielt haben. Da war ich auf dem Dixi-Klo. Das war aber erstaunlich sauber. Und da dachte ich mir so, habe ich das anders in Erinnerung? Mir war es aber bis jetzt immer ziemlich egal. Das hat aber natürlich da ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil des Geschlechts noch dabei, dass man sich ja nicht für alles hinsetzen muss. Also, weil es gibt halt wirklich Dixies, wo man wirklich sagt, boah, also wenn ich mich jetzt hier hinsetzen müsste.
Ja, aber da gehst du halt raus und nimmst das nächste.
Also, ist das auch nicht ja, so also ich weiß, dass ich mal auf dem Highfield sehr lange nach dem Dixie gesucht habe, wo man sich hinsetzen kann. Also, und da war ich auch nicht zu alt oder zu jung. Da war ich halt einfach zu Hygiene und gesundheitsliebend, weil ich nicht wusste, welche tödlichen Krankheiten ich mir dann da hole, wenn ich mich da hinsetze.
Da habe ich einen Tipp für alle, die immer in dieser Situation sind. Nehmt euch einen Müllsack mit. Den kann man darüber spannen und hinterher sollte man nicht so häufig tun, einfach dort lassen.
Wow.
Mein Lifehack, mit dem man was anfangen kann. Okay. Dixie-Klos, ich bin ja früher sehr, sehr viel auf und sehr oft auf Festivals gegangen, habe dort alles, was so ein Dixie-Klo hergibt, irgendwie erlebt. Ne? Also von da steht einer drin bis das ist bis oben in voll etc. Ich glaube, so ein volles Dixie gehört irgendwie zu einem Festival dazu, deswegen oder so ein Dixie generell erzeugt immer so eine gewisse Stimmung. Das ist ein komischer Satz. super merkwürdiger Satz. Ich bin vor einiger Zeit mal die Straße entlang gelaufen, da stand so ein Bauarbeiter-Dixie-Klo, da bin ich dann vorbeigelaufen und dann habe ich so diesen Chemiegeruch gerochen.
Wir werden es leider nie erfahren. Wir werden auch nicht erfahren, was mit Lautstärke und Aftershow-Partys ist. Das hätte mich jetzt noch interessiert, wie ihr zu Aftershow-Partys steht. Aber okay, egal.
Wir quatschen zu viel. Schlimm.
Das ist nicht so schlimm, denn jetzt reden wir ein bisschen über euch. Erstmal für alle, die euch nicht kennen, was muss man denn über The Sleeper wissen, Phil?
Ja, wir sind eine Band aus Leipzig. Uns gibt es seit 2013. Da hatten wir unseren ersten Release mit Aurora und wir machen, wir nennen es immer Progressive Metalcore. Da ist, sag ich mal, vor allem was für Leute dabei, eben denen jetzt, sag ich mal, das Standard-Metalcore-Riff ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu langweilig ist. Aber es ist jetzt auch nicht so abgefahren progressiv, dass man dann das Gefühl hat, ah, das überfordert mich jetzt total. Und wir sind 6 Leute. Das heißt also, wir können nicht in sehr kleinen Punk-Clubs mehr spielen, weil dann wir sind dann Bühne und Publikum gleichzeitig. Was kann man noch sagen, Steven?
Wir machen uns echt einen Kopf darum, wie unsere Live-Show aussehen soll. Also wir haben so eine eigene Lichtshow jetzt mittlerweile, damit wir das halt alles so präsentieren können, wie wir uns das vorstellen, dann nicht immer auf die Location angewiesen sind.
Das Licht soll auch von unseren Gesichtern ablenken, das hast du vergessen.
Das habe ich vergessen. Ja, das war die Hauptintention. Ich glaube, wir sind eine gute Liveband. Also wir haben Spaß und ich glaube, den transportieren wir auch ganz gut. Und in der Kombination, dass wir jetzt so live immer mehr so aufrüsten, was auch das Optische angeht, ist das schon keine schlechte Idee, uns mal live zu sehen, glaube ich.
Das kann ich unterstreichen. Ich habe euch einmal live gesehen. Das war dann leider doch die Punk-Club-Bühne. Ja. Also ihr habt sie auf jeden Fall ausgefüllt, wenn auch noch nicht überfüllt. Aber ja, die Stimmung war trotzdem sehr gut. Und was so ein Konzert ja auch immer begünstigt ist, wenn neue Musik rauskommt bei euch, ist das demnächst der Fall, nämlich Ende September. Da kommt Veil raus. Das ist euer wievieltes Album?
Das ist das dritte Album. Wir hatten zwischendurch noch eine EP, aber das dritte Album.
Der Vorgänger Radiant habe ich ja eben auch schon kurz angerissen. Ich habe euer neues Album natürlich schon gehört und für mich klingt es auch wirklich wie so ein logischer Nachfolger. Also es reiht sich so ein. Man kann jetzt nicht sagen, die Tracks hätten da 1:1 auch drauf gepasst, sondern man sieht schon eine Entwicklung. Es ist jetzt aber nicht so, dass ihr einen krassen Stilbruch hingelegt hättet und man euch da gar nicht mehr wiedererkennt. Und was mir bei beiden Alben eben aufgefallen ist, dass ihr in vielen Punkten sehr mutig seid, beziehungsweise wahrscheinlich einfach das macht, was euch selbst gefällt, was ihr selbst gerne hören möchtet, was ja schon dafür spricht, dass ihr im Progressive Metalcore unterwegs seid. Und so gibt's eben auf dem Album, das jetzt rauskommt, auch eine schöne Mischung, einen schönen Kontrast aus eben den progressiven und aber auch den poppigen Parts. Besonders bei Nausea fand ich, kam das extrem raus, diese Gegensätze, bei ein paar anderen Songs aber auch. Und ihr habt auch mit Your Departure einen etwas balladeskeren Song. The Pilgrim ist ein komplettes Instrumental. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es ein Mid-Tro ist oder so, sondern es ist ja wirklich ein eigenständiger Song in dem Fall. Was mir natürlich direkt aufgefallen ist, als ich das Album gehört habe, ist der Opener Pale Ivy, der sehr vertrackt ist, wie auch schon bei dem Album davor. Coven war auch total vertrackt. Da muss man erstmal links und rechts gucken, wo bin ich hier eigentlich, wer bin ich und wo geht die Melodieführung los. Ich habe mich da kurz gefragt, wollt ihr irgendwie, dass alle euch direkt wieder weglegen, die nicht aufs Euroblast gehen, oder was ist die Intention dahinter, diesen Song gleich auf die Eins zu packen?
Wir wollen halt immer irgendwie am Anfang eines Albums irgendwie so eine Ansage. Und ja, wir sind nicht die Band, die immer jetzt beim Songwriting drauf schielt, hey, das muss eine Single werden, das muss eine Single werden. Pale Ivy hatte halt einfach alles super zusammengefasst, was wir so auf dem Album machen wollten. Sollte aber ganz bewusst ein super harter Einstieg sein. Das hat auch ein bisschen mit dem Gesamtkonzept so des Albums zu tun, dass das einfach super gepasst hat. So als ersten Song.
Gibt es ein übergeordnetes Thema für das Album?
Ja, also das Thema an sich ist Depressionen, soziale Ängste. Die Idee ist schon ziemlich früh entstanden, und zwar bei dem Videodreh zu Haven. Da war ich mit unserem damaligen noch Keyboarder, jetzt dritten Gitarristen Christian unterwegs, gerade von einer Location zur nächsten. Und ich weiß nicht, es ging so darum, was machen wir eigentlich so als nächstes? Haben wir uns so ein bisschen gefragt, was könnte so die nächste oder der nächste logische Schritt sein? Und es ist halt so, dass bei uns in der Band auch Leute drin sind, die schon Erfahrung haben mit diversen mentalen Problemen und auch Depressionen und allem drum und dran. Und wir hatten uns da länger drüber unterhalten und haben dann so gesagt, eigentlich ist es ja krass, dass gerade so Depressionen, soziale Ängste, das ist eigentlich so ein Ding unserer Zeit, wo dann wahrscheinlich einfach der Mensch mit der modernen Welt nicht mehr so richtig mitkommt, so, und das dann so wie so ein Symptom ist. Das wollten wir einfach so ein bisschen auf dem Album thematisieren einfach, weil uns das einfach so im Herzen liegt, so diese Sache. Und da war einfach da schon während dieser Fahrt die Idee, das muss dann natürlich eine ganze Ecke brutaler sein. Haven an sich selber, da heißt es ja We are the Radiant Sun, beziehungsweise You are the Radiant Sun. Das sollte so ein bisschen so ein Mutmach-Song sein. Und so ist auch das ganze Album. Und Veil sollte so der komplette Gegenentwurf sein. So komplett dunkel, düster. Und jeder Song auf dem Album behandelt auch eine andere Form von mentaler Krankheit, Ängste, Depressionen, also so verschiedene Formen. Das war so das Ziel bei jedem Song. Ja, und da hat halt gerade auch Pale Ivy als erster Song, wo es halt wirklich so um so eine Verbildlichung der Depressionen an sich geht, hat da auch super gepasst als Einstieg.
Ich bin über einen Titel, also über einen Songtitel gestolpert, das ist The Fear That Keeps You Breathing. Das finde ich ist ein sehr interessanter Titel. Worum geht's in dem Song vor diesem Hintergrund auch?
Der ist ja auch der letzte Song auf dem Album und soll das Ganze so ein bisschen abschließen. Wenn man auch genau hinhört, das ist erst während der Produktion des Albums entstanden, fangen die beiden, also Pale Ivy und The Fear That Keeps You Breathing, auch sehr ähnlich an. Mit so einem Sound, der immer zwischen so einem Halbton immer so hin und her schwingt. Und das ist sozusagen der Rahmen, der sich am Ende schließt, dass Depressionen und Angststörungen und dergleichen immer Teil der eigenen Person sein werden. Man kann das ja nie vollständig heilen, aber man kann halt damit leben lernen. Und das vielleicht auch, wie soll ich sagen, als so eine Art Antrieb nutzen, dass man diese Hürde immer mal wieder meistern muss im Leben, je nach Situation. Aber wenn man es dann geschafft hat, halt immer sagen kann, okay, das war jetzt wieder die nächste Hürde, jetzt geht's weiter.
Was Ähnliches hat der Sänger von Kissing Dynamite über deren neuen Song Monster gesagt. Er hat gesagt, jeder von uns hat ein Monster in sich und manchmal muss man eben vor dem weglaufen, um dem zu entkommen. Manchmal muss man sich dem stellen, aber damit meint er eben auch diese Depression oder eben negative Zustände, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit denen man sich eben auseinandersetzen muss, die hat eben jeder früher oder später.
Genau, genau. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Intention dieses Songs, um das so so abzuschließen, weil ja das ganze Album so einen recht dunklen Ton hat, um dann aber am Ende zu sagen, okay, es ist halt ein Teil von dir. Und das wird so bleiben und die Akzeptanz dessen kann einem ja auch weiterhelfen.
Ich habe eine noch etwas kritischere Frage. Ich bin gespannt, was du darauf antwortest. Mir ist sehr aufgefallen, als ich euch live gesehen habe, Phil, dass du wesentlich mehr Vibrato in der Stimme hast, als es auf dem Album der Fall war. Und mir ist auch jetzt besonders bei dem neuen Album aufgefallen, dass der Klagesang in manchen Songs, zum Beispiel Voices in the Walls oder Quicksand oder Your Departure, sehr nach NSOK klingt. Das einerseits könnte es oder liegt es natürlich mit daran, dass Christoph, der clean Sänger von NSOK, und du in den Höhen eine ähnliche Klangfarbe habt, aber ihr habt ja auch bei ihm im Studio bei Sawdust Recording aufgenommen. Wie ist da so der Zusammenhang? Also habt ihr da das irgendwie thematisiert? Ist das einfach so passiert? Ist das im Laufe der Produktion, dass ihr halt euch ausgetauscht habt, man könnte es so und so singen? Also wie kam das?
Es ist super witzig, dass du das fragst, weil es im Studio mit Christoph immer ein Thema ist. Also bei mir ist es so, ich habe ja eine klassische Gesangsausbildung vom Studium her und da lernt man das natürlich mit diesem Vibrato. Ja. Was aber bei, ich sag mal so, Pop-Produktionen, was ja so eine Metal-Produktion ja auch ist, ist das ja nicht ganz so gewünscht für den Gesamtklang. Und du würdest lachen, wenn du an sich schon von Radiant manche Spuren hörst, die es nicht aufs Album geschafft haben. Wo Christoph gesagt hat, ist mega geil, aber das Vibrato, das ist einfach zu krass. Das klingt dann irgendwann schon irgendwie nach Musical oder so. Und das wollten wir einfach vermeiden. Und diesmal war es halt einfach bei der Produktion so, man wusste ja diesmal oder ich wusste ja diesmal mehr, was auf mich zukommt. Und ich glaube, ich habe es einfach schon von mir selbst aus nicht mehr so krass gemacht. Einfach, weil ich habe dann auch gemerkt, es klingt einfach besser. Und live natürlich, da kann ich es mir halt nicht immer abgewöhnen. Da ist es halt einfach da. Es ist halt mein Ding.
Ich muss sagen, ich mag es auch, aber ich komme auch zum einen aus dem Bereich Power Metal und ich habe selbst auch eine klassische Gesangsausbildung gehabt und deswegen bin ich das auch einfach gewohnt, sowas zu hören. Wenn man Popmusik oder eben ne, aus einer anderen Richtung kommt, dann mag man das vielleicht tatsächlich nicht so, das stimmt. Ich finde auf jeden Fall auch sehr cool, dass ihr drei Gitarristen habt, wo andere Bands teilweise nur noch zu dritt unterwegs sind, schon gar keine Person mehr am Bass haben, nur noch Gesang, eine Gitarre und Schlagzeug eben. Das macht ihr irgendwie komplett anders. Ihr seid dann da wirklich mit 6 Leuten unterwegs und ihr seid ja auch alle gut miteinander befreundet. Und wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr die Pandemiezeit so ein bisschen damit verbracht, viel Destiny 2 zu zocken. Macht ihr das immer noch?
Ja, an sich schon. Aber man merkt natürlich jetzt so nach der Pandemie, man hat weniger Zeit. 2 von uns sind Väter geworden. Und ja, da verteilt sich natürlich anders. Aber wir zocken das auf jeden Fall noch. Gerade Johann, Christian, Erik und Richard sind da noch super dabei. Ich hatte eher nur in den letzten Monaten tatsächlich das Problem, wenn dann mal so ein Kleinkind mal wieder seinen Schlafrhythmus verschiebt und dann meint, nein, ich mache jetzt nicht mehr 8:30 die Augen zu, sondern 9:30, dann wird das schwieriger. Aber ich habe jetzt gerade Ferien und da läuft natürlich Destiny wieder schön durch.
Wie ist es bei dir, Steven? Bist du noch dabei?
Ich habe es immer mal wieder probiert, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir den letzten Versuch gestartet haben, dass ich da mal seriös mitspiele, wurde ich dann erstmal in irgendein Übungslevel geschickt vom Rest und musste erstmal irgendwie Punkte erzielen, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Meine Liebe zu dem Spiel hält sich in Grenzen, sagen wir es mal so.
Um das kurz zusammenzufassen, Steven, wir mögen dich trotzdem.
Ja.
Es ist aber durch Destiny eher mehr so eine Duldung. Ja?
Ja,
weil wenn du dabei bist, warst du natürlich immer ganz tolles Kanonenfutter. Und das haben wir jetzt halt nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd.
Das heißt, ihr habt einen Necromancer dabei, der daraus irgendwie was beschwören kann. Okay. Wollt ihr noch irgendwas loswerden zu eurem kommenden Release? Noch irgendwas ganz Wichtiges? Ansonsten sagt gerne nochmal, wann es genau kommt und was wir bis dahin noch so erwarten dürfen. Was vorab vielleicht noch kommt.
Also ich glaube, das ist eine Platte, die man sich ein bisschen mehr erarbeiten muss als Radiant. Aber wenn sie dann einmal im Kopf ist, lange bleibt. Das ist, glaube ich, so die Herangehensweise, die man bei der Platte haben soll. Ich finde die großartig. Es hat echt viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Ich glaube, wir zeigen da noch mal ein paar andere Facetten. Gerade ich habe ein paar Dinge gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe auf der Platte. Deswegen ist es für mich sehr spannend, wie das dann ankommt, so generell. Und man sollte die Platte auf jeden Fall mal hören. Give it a spin, wie das so schön heißt.
Was glaubst du denn, Steven, was mein absoluter Lieblingstrack ist? Ihr macht ja schon sozusagen Pia-Musik. Was ist denn ein typischer Pia-Song auf dem Album?
Ich könnte mir vorstellen, entweder so Paper Skin oder Voices in the Walls. Einer von denen.
Nee. Also Paper Skin fand ich auch großartig, aber In Cycles ist mein Lieblingstrack. Cycles,
ja. Auch.
Oh, sehr gut.
Ja, der macht viel Spaß, den zu spielen.
Gut, dass wir den gerade für einen sofortigen Live-Einsatz üben.
Dann müsst ihr jetzt nur noch bei mir in der Nähe spielen. Wollen wir noch eine Runde Themenroulette spielen?
Sehr gerne.
Das Thema ist, ja, ganz interessant, Metal und Rock in den Medien. Wer von euch hat denn eben angefangen? Ich habe angefangen, oder? Und habe dann ganz viel. Wir lassen jetzt einfach mal Steven anfangen.
Metal und Rock in den Medien. Irgendwie, wir haben so das Jahr 2024 und so an der Darstellung eines Menschen, der Metal oder Rock hört, hat sich irgendwie so nicht viel geändert. Also es ist immer noch, wenn man so Berichterstattung über so Festivals wie Wacken oder sowas sieht oder hört, dann hat sich das Bild, was da gezeigt wird, irgendwie im Laufe der Jahre überhaupt nicht verändert. Also immer irgendwie so, es wird immer so ein bisschen dargestellt, als wäre es so ein bisschen so komische Typen oder komische Frauen, die irgend so eine ganz merkwürdige, abgefahrene Leidenschaft haben und dann auf Festivals irgendwie, da weiß ich nicht, den Teufel beschwören. Also ich finde, die Darstellung könnte mal ein bisschen moderner werden, so in den Medien, die so dann nichts damit zu tun haben. So, das ist so das, was mir so immer aufgefallen ist. Da wird dann immer bei Wacken oder Summer Breeze oder wenn da irgendwelche Reportagen sind, da werden dann immer irgendwelche betrunkenen Leute gezeigt, die immer einfach nur so wie die Wilden da in
Wacken.
Ja, genau. So in die Kamera schreien. Das stellt's ja nicht komplett dar. Ne? Deswegen ist es irgendwie ein bisschen so eine einseitige Darstellung, habe ich so das Gefühl.
Finde ich auch, und es ist mehr geworden. Also, ne, es wird häufiger berichtet. Früher war vielleicht mal Wacken in der Tagesschau kurz und heute ist es irgendwie wesentlich häufiger mal irgendwo zu sehen.
Ja, weil gerade Wacken ja schon so ein Volksfest geworden ist, ne? Also das auch so ein bisschen in der Darstellung und auch in der Durchführung, muss man ja auch sagen, ne? Das ist ja so ein bisschen, das hat ja mitunter, also tolles Festival, wirklich großartig und einen riesen Respekt, aber es ist in der Wahrnehmung wird es manchmal ein bisschen als Kirmes dargestellt.
Ich sehe das genauso. Also gerade eben das Bild dieses gröhlenden, langhaarigen Metal-Fans in Metal-Kutte, das ist ja total cool. Das sind ja auch immer bei den Gigs total sympathische Menschen, aber es ist halt eben mehr als das. Und mir fällt das dann immer auf, wenn ich ich bin ja Lehrer und wenn ich in der Schule mit Kolleginnen und Kollegen so über Metal rede und die dann Interesse zeigen und dann so wiedergeben, was sie denken, was Metal ist, was sie aber auch nur aus den Medien kennen. Und das sind dann immer, das meinen die ja überhaupt nicht böse. Das sind da aber immer ganz, ganz, ganz viele Klischees. Und dann sagt man halt, oder dann wird gefragt, ja, spiel doch mal was vor, was du so machst. Und dann hören die sich das an und dann gucken die mich immer an, als wäre ich irgendwie ein Außerirdischer, weil die so denken, das ist Metal? Hä? So, ich sag dann, ja, da gibt's halt super, super, super viel. Also das finde ich auch mal ein bisschen super strange. Und was ich jetzt durch meine Schüler mitbekomme, das ist auch immer total witzig, ist ja, dass ja der Begriff auch Emo sich ja total gewandelt hat. Ich bin, weil wir gerade so Metal und Rock, ne? Ich bin ja auch mit Emo-Core aufgewachsen und allem drum und dran. Und dann verwendeten die plötzlich immer den Begriff Emo, ja, du bist auch so ein Emo. Was meinen die denn? zeigt mir doch mal ein paar irgendwie TikToker oder so, wo er sagt, die sind Emo. Und also als ich das Video, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber da habe ich mir ein Video angeschaut dann von einer, die hatte, wie hieß denn das, irgendwas, ein Emo-Ritual, wie man zum Emo wird, irgendwie, ganz abgefahren. Also sie sah aus wie die Emos so um 2000, ne, so MySpace rum. Das war aber alles völliger Humbug und ich bin wirklich beim Angucken des Videos, bin ich echt nochmal 30 Jahre älter geworden. Das war total abgefahren. So schlagartig ergraut und ich dachte, was zur Hölle ist das?
Warst du denn früher Emo?
Ja, natürlich. Ich hatte schwarz gefärbte Haare und ein Kumpel von mir, der ist Friseur, der hatte mir, jetzt kommt der große Hit, einen blonden Iro noch mit reingefärbt, der schräg über meinen Kopf ging zur schwarzen Emo-Friese.
Aber du hattest schon diesen Pony, der ins
ja,
Gesicht
natürlich,
ging.
Natürlich. Und dann ging aber noch so ein schräger, blonder Iro über meinen Kopf, um es dann komplett, ja.
Sehr progressiv. Damals hattest du das schon gemerkt.
Da gibt es viele Bilder von mir, auf die ich nicht wirklich stolz bin.
Recht.
Aber ich meine, es gehört halt dazu, ne?
Ja, Philipp hat da schon viel durch, was das angeht.
Wie ist das bei dir, Steven? Warst du früher auch Emo unterwegs?
War ich Emo? Nee, ich war kein Emo.
Aber es gibt Bilder von dir oder es gibt Bilder von dir mit der, da hattest du so ein bisschen so eine Friese hattest du schon. So,
der hatte einfach keine Lust zum Friseur zu gehen.
Ja, genau, das war eigentlich der Grund und das ist dann irgendwie einfach so gewachsen. Nee, ich habe ursprünglich früher mal, oder als ich so den Weg in Musikszenen gefunden habe, die nicht irgendwie Mainstream-artig sind, die nicht im Mainstream stattfinden, habe ich mit Punk angefangen, so richtig räudiger Deutschpunk und habe darüber meinen Einstieg dann in Hardcore und Metal gefunden. Emo habe ich eher gehört, als es gelebt. Ja, das glaube ich, war bei mir eher so.
Du hast heimlich im Zimmer geweint. Dann.
Ja, genau. Und so dieses Emo gut finden und auch Bands gut finden, das kam tatsächlich auch erst später. Also ich habe da relativ späten Zugang zugefunden, irgendwie. Es war relativ lange so irgendwie Punkrock, wie gesagt, also war richtig räudiger Deutschpunk. Meine allererste selber gekaufte CD war Schlachtrufe BRD1. Das war mein Einstieg. Aber Emo war ich tatsächlich nie, muss ich sagen. Also den Weg habe ich nie geschafft.
Geht mir ähnlich und ich frage mich dann heute so, ob das, was man jetzt als Metalcore bezeichnet, das ist, was man früher dann eben Emo oder Emo-Core genannt hat. Vielleicht kann Phil uns das beantworten.
Nö.
Musikwissenschaft kommt jetzt.
Naja, das kommt drauf an. Also es gab ja schon früher immer so diese, sagen wir, diese stilistische, also vom Äußeren her, diese Schnittmenge, wenn ich jetzt an Bands denke, wie hier It Dies Today oder 18 Visions, das war schon Metalcore. Aber die hatten ja auch, ne, so mit Kajal geschminkt und die Emo-Frisur mit dem Scheitel und schwarz gefärbt und so. Nee. Weiß ich nicht. Hatte ich das mal? Nee. Also nicht, wenn dann nicht bewusst, nein, ich keine Ahnung. Hat mich irgendwie nie so interessiert. Also das war mir dann doch ein bisschen zu viel, aber ich meine, wer das mochte. Und heute, ja, ich weiß nicht, heute sehe ich halt wieder Kids, die diesen Emo-Stil fahren, aber musikalisch was komplett anderes hören. Das finde ich auch irgendwie witzig, weil das nur noch eigentlich das Äußerliche ist, irgendwie der Kleidungsstil und das Styling. Das ist ganz, ganz spannend eigentlich.
Wobei ich zum Thema Emo noch sagen, ich war vor 2 Jahren in Berlin beim Konzert von My Chemical Romance. Und als sie die Emo-Nationalhymne gespielt haben, Welcome to the Black Parade, da hat's mich schon kurz gepackt, muss ich sagen. Also ich war lange nicht so emotionalisiert von einem Song auf einem Konzert wie dort. Also das war wirklich krass. Das Gefühl kann ich gar nicht so beschreiben, aber die haben es geschafft, mich, dass ich da stand und dem Wasser immer näher kam. So, das war irgendwie verrückter
Moment. Kam der Kajal schon aus der Tränendrüse.
Ja, genau.
Aber das Coole an so an visuellen Trends ist ja wirklich, dass man so wie du, Phil, jetzt sagen kann, oh, ich habe da schon eine sehr spezielle Frise gehabt, aber es ist halt wirklich was Ikonisches irgendwo auch, ne?
Auf jeden Fall.
Dann Retro auch was ziemlich Cooles.
Ja.
Aber das hat ja auch, hatte ja auch Ausmaße. Also da waren ja, ich glaube, da Mitte der Nullerjahre sind, glaube ich, viele Kids rumgelaufen, die nichts gesehen haben. Also einfach weil sie, weil es verdeckt war mit Haaren. Das hat ja schon teilweise wirklich bizarre Ausmaße angenommen, muss man mal sagen. Also, ne, wenn ich mich da zurückerinnere, sehe ich heute so nicht mehr.
Nee, das stimmt. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr aufgestylt, wenn man diese Frisur dann noch dazu hat.
Ja. Aber das soll jetzt gar kein alte Leute-Talk werden, von wegen früher. vielleicht noch zur Darstellung von Metal und Rock. Ich glaube, es gibt wenige Genres, die so vielschichtig sind wie Gitarrenmusik. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass diese Vielschichtigkeit mal so ein bisschen einen Weg in die äußere Darstellung findet.
Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es in anderen Styles auch so, ne? Und wir wissen es einfach nur nicht, weil wir da nicht drin sind.
Verdammt.
Das wäre dann aber auch das Schlussplädoyer.
Harte Uhr.
Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, das ist aber vollkommen in Ordnung. Also wir hatten das mit anderen Themen auch schon, dass wir dann über was völlig anderes gesprochen haben, als der Zufallsgenerator uns hier vorgegeben hat. Manchmal hat man so Irrungen und Wirrungen. Wir sind am Ende angelangt beim Outro-Song. Und ich habe euch ja schon vorgewarnt, dass ihr euch jetzt einen Outro-Song wünschen dürft. Ich finde es immer schön, wenn Bands dann einen Song von sich selbst nehmen, weil man dann eben auch gleich weiß, wie klingt denn diese Band, über die ich gerade was gehört habe, die ich vielleicht vorher noch gar nicht kannte, weil ich jetzt eben nicht über die Band, sondern über den Podcast hierher gekommen bin. Von daher macht das auch gerne. Ihr könnt aber auch alles mögliche andere nehmen, was ihr möchtet.
Dann würde ich vorschlagen, wenn wir uns das aussuchen können, würde ich unseren Song Pale Ivy von unserer neuen Platte Veil draufpacken, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr guter Song ist.
Und ich möchte nochmal anschließen, 20.09. ist Release. Unbedingt die Singles auch auschecken. Würde uns sehr freuen, wenn ihr mal reinhört. Ihr dürft es auch scheiße finden, aber es wäre schön, wenn ihr mal reinhört.
Genau, und ich kann sagen, Pale Ivy, wenn ihr den nicht mögt, hört trotzdem nochmal in die anderen Tracks rein. Die sind vielleicht dann ein bisschen weniger vertrackt. Aber wenn ihr das mögt und denkt, oh, ist vielleicht so hart an der Grenze zum etwas drüber sein, dann sind The Sleeper auf jeden Fall euer Ding. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast in dem Podcast gewesen seid. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt viel Spaß mit Pale Ivy von The Sleeper.